neue Gebrüll. Der Tag mit dem Meret Sonnemann und Gästen aus dem Landgasthof Loye Witikon. Präsentiert von der Latino Weine AG. latino-weine.ch.
Ja, meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zum Loye Gebrüll. Also das ist jetzt mal wahre Diversity. Sie haben alle Meret Sonnemann erwartet, junge, hübsche Frau, ich glaube, das darf man heute noch sagen. Und da kommt ein älterer Weiser her, mein Name ist Matthias Sackert. Und ich habe die grosse Freude, meinen alten Lehrmeister, er war etwa 15 Jahre, glaube ich, mein Chef, mein Jugendidol, heute mein Kampfgenosse, Roger Schawinski, da rein, können Sie begrüßen. Wir haben schon ein bisschen Lampen gehabt, wer jetzt wo sitzt. Also beim Tele Blocher sitzt immer auf dieser Seite. Und der Roger hat gesagt, er will eigentlich dort alle sitzen, wo der Blocher sagt. Also von dem her.
Fake News,
ja. Einfach Roger, jetzt einfach mal. Ich habe mich immer gefragt, wir kennen uns jetzt wirklich genau 30 Jahre. 1994 habe ich mich bei dir vorgestellt, April 94. Das war für mich im Leben eigentlich eine grosse Wende. Ich habe immer das Ziel, mal zum Roger Schawinski zu arbeiten. Aber eine Frage habe ich dir nie gestellt. Wie ist das eigentlich als Roger Schawinski am Morgen? An was denkt man eigentlich als erstes?
Jeden Morgen etwas anderes. Heute Morgen habe ich an dich gedacht. Was hat er jetzt wieder abgeladen, Matthias? Wir haben da irgendeine Abmachung über ein Interview, das ich geben soll, persönlich. Und er hat das nicht eingehalten.
Sondern... Ich habe es ein bisschen optimiert, oder?
Nein! Es ist fast auf eine Art und Weise ein bisschen pervertiert. Aber wir müssen da nicht ins Detail hineingehen. Das habe ich gedacht und bin also voll schlechter Laune aufgeräumt und gesagt, oben wird alles besser. Und wer steht da? Der Matthias Ackeret.
Ja, also wir haben ja abgemacht. Ich habe mit dem Herrn Schellibaum abgemacht. Ich darf ja nicht sagen, dass ich der Moderator bin, ja. Oder? Vielleicht komme ich dann den Schawinski nicht. Also, darum ist er reingekommen und hat gesagt, was, du bist auch da? Und ich sage, ja, ich bin der Moderator, oder?
Unglaublich. Also, in was für Fallen man heute reingelockt wird, ist also schrecklich.
Ja. Also, wenn ich jetzt euch hier innen anschaue, es ist ja gleich interessant. Ich bin mal in Biografien, die weltberühmte Biografie von dir. Viele Leute haben alle eine ähnliche Erkenntnis. In meiner Altersgruppe Ende November 1979, wo Radio 24 von Pizza Gopera gesendet hat. Ist das für dich jetzt, wenn du so zurückschaust, 40 Jahre, 45 Jahre, ist das für dich jetzt so ein Schlüsselpunkt im Leben?
Ja, natürlich. Dort hat etwas angefangen, das sich völlig anders entwickelt hat, als ich es eigentlich gedacht habe. Ich hatte einfach mal die Idee, ein Radio zu machen. Ich war in der Karibik, dort in Grenada, und an einem Tag ist dort die Revolution ausgebrochen, hat mir so irgendein Rasta-Guy irgendwo gesagt an der Straße. Und hat gesagt, Revolution? Als Journalist in der Schweiz erlebst du das relativ selten. Wo findet die Revolution statt? Er hat gesagt, du musst ins Radiostudio gehen. Es war ein kleines Radiostudio, dort sind dann die Revolutionäre gewesen. Und wirklich, es ist abgegangen, ich war der einzige Journalist gewesen, westliche Journalist dort. Und dort habe ich gemerkt, weil das eine Zeit war, wo alle nur noch geredet haben vom Fernsehen. Das Fernsehen kommt, das ist das neue Medium. Radio ist das alte Medium. Und da habe ich gefunden, Radio hat immer noch Kraft und habe dann eben die Möglichkeit genutzt. Ich habe gesehen, dass es in Italien kein Gesetz mehr gibt, Radio- und Fernsehgesetz, gar kein Gesetz, nicht einfach geändert. Und dass man auf diese Art und Weise die Möglichkeit hat. Und ich habe diesen Berg dann gefunden, den einzigen Berg in der Nähe von der Schweizer Grenze, der Pizzo Gruppera, wo es eine Bergbahn rauf hatte. Und wollte einfach das machen. Aber dass es dann so eine grosse Sache geworden ist, eine Volksbewegung mit Petition, 212'000 Unterschriften in 5 Tagen und so weiter und so fort, das habe ich mir am Anfang überhaupt nicht vorgestellt.
Was ja interessant ist, du bist etwa 34 gewesen, man hat dich kennt vom Kassensturz, klar, am Fernsehstar, hast noch eine Tat gemacht als Chefredakteur. Aber woher hast du eigentlich das Selbstvertrauen genommen, den Mut, dass das könnte klappen?
Ja, den Mut habe ich dann gebraucht, weil man hat mich ja dann bei der Tat rausgerührt, bei dem Mikro, fristlos. Die haben zwar gesagt, komm, wir machen das im gegenseitigen Einvernehmen, so wie das heisst. Ich habe gesagt, nein, wenn ihr mich rausrührt, dann sagt das wirklich. Und dort bin ich dann fristlos entlassen worden. Ich habe noch einen guten Vertrag gehabt, muss ich sagen. Ich habe einen 3-Jahres-Vertrag gehabt und der ist erst zur Hälfte abgelaufen gewesen. Also habe ich ein kleines finanzielles Polster gehabt. Und dann ist nichts passiert. Niemand hat einen Typ wie mich einstellen.
Also hast du dich dann überall beworben, oder?
Nein, ich habe mich nie beworben. Ich habe gewartet.
Aber du hast immer gewartet hierheim, oder?
Ja, nein, ich bin dann in die Karibik eben gegangen dort.
Ja gut, aber dort hat es auch keine Postkasse gehabt.
Ja, man hat telefonieren, ja. Hat man können. Nein, aber gleich, als ich zurückgekommen bin, niemand hat mir eine Stelle angeboten. Wahrscheinlich jeder Chefredakteur denkt, komm, wenn er da ist, dann nachher... sagt er an meinem Stuhl oder so, so ein Typ.
Das ist, falsch, das ist natürlich falsch überlegt.
So ein wilder Typ und so. Und dann ist die Idee gekommen. Und ich habe eigentlich gar nicht Plan gehabt, Unternehmer zu werden oder Radiopionier oder so. Sondern ich bin Journalist. Ich habe ja vorher an der Hochschule in St. Gallen studiert, habe doktoriert etc. Und dann wollte ich so die Laufbahn machen, wie alle Journalisten das machen. Weil niemand hat daran gedacht, dass es überhaupt denkbar ist, einmal ein privates Radio zu haben. Zum Beispiel eben dort, wo die SRG war, hat es einfach geheißen, an der Station Radiostudio. Das hat gelangen. Weil es hat nur ein Radiostudio gegeben in der Schweiz. Und ich hatte dann plötzlich die Idee, ich war übrigens vorher schon in Amerika, habe dort ein Jahr studiert und habe dann erlebt, wie dort eben auch der Uni, wo ich war, wo ich eine Sendung gemacht habe, wie Radio relativ ein einfaches Medium ist. Und bin dann einfach mit einem Informationsvorsprung zurückgekommen, dann hat es Klick gemacht.
Aha. In der Schule war ich schon sehr schüch, habe ich gehört.
Schüch weiss ich nicht, aber eher ein bisschen zurückgehalten.
Introvertiert, oder? Ja.
Nein, mittelmäßiger Schüler bin ich, das muss ich also sagen. Ich habe mich für andere Sachen interessiert, für Fußball, für Mädchen, für Politik und so. Aber Französisch werben, das war nicht meine Hauptkompetenz. Und jedes Mal, wenn der Lehrer reinkam, ist dann in der Handel, und ich war, in der Stössel, da bin ich zusammengezuckt, daran gewusst, wenn er sagt, es gibt wieder ein Überraschungsex, dann gehe ich total durch. Aha. Und immer am Schluss, dann, wenn er die Prüfungen zurückgebracht hat, hat er die 5 Besten abgenannt, nehmen, ba, ba, ba. Les autres sont insuffisants. Am Ende vom Jahr habe ich gemeint, ich heiße insuffisant.
Aber wie war denn das eigentlich gewesen? Oder du hast dann das Radio 24 gegründet, mit viel Selbstvertrauen. Du musst auch Geld auftreiben, das war ja nicht ganz billig gewesen, oder?
Ich habe glücklicherweise einen Investor gefunden und habe das angefangen mit viel zu wenig Informationen. Ich habe auch nicht gewusst, wie funktioniert Radio, wie funktioniert UKW. Aber als Journalist ist man ja gewöhnt, sich Informationen zu holen. Ich habe dann einen Techniker gesucht. Die ersten Techniker haben alle abgesagt. Sie haben gesagt, unmöglich über die Alpen, über zwei Alpen, also Berner, Bündner Alpen und Glarner Alpen nach Zürich zu senden. Unmöglich. Ich habe dann einen gefunden. Und der war ein halber Genie und ein halber Wahnsinn. Ich habe immer gehofft, Genie überwiegt ein bisschen. Und tatsächlich, er hat etwas gemacht. Er hat dann gesagt, wir müssen aber die grösste UKW-Antenne der Welt haben, mit einem ganz engen Winkel, damit alles nur noch in eine Richtung geht, 14 Grad Winkel, alles Richtung Zürich. 95% wird zerschellen an diesem Berg, aber die 5% kommen dann runter. Und tatsächlich, so ist es passiert. Das war irgendwie auch ein hohes Risikospiel. Wabank-Spiel war es. Und das habe ich gemacht. Und dann haben wir angefangen zu senden und dann haben sie uns ja noch 3-mal geschlossen.
Aha. Ist das ein Schlüsselerlebnis gewesen? Du kannst alles eigentlich erreichen, wo man will. Also, dass man jetzt die Alpen irgendwie mit dem Signal überwunden hat.
Nicht unbedingt. Nachher ist ja dann mein Theme-Song ist ja worden von Jimmy Cliff. You can get it if you really want, but you have to try, try and try and you succeed at last. Also, du musst auch schauen, wenn du noch ganz wenig Chance hast. Und bei diesen Schlüsseln zum Teil hat es ausgesehen, es ist alles schon vorbei, fertig, Ende. Alle sind traurig rumgesessen im Studio. Jetzt kommt dann die Polizei, sie machen es zu. Oder sie tun uns den Sender abstellen. Dann habe ich gesagt, ich bin auch traurig, ich bin grausig, traurig etc. 5 Minuten lang. Und dann habe ich gesagt, und jetzt muss ich eine Lösung finden. Und wenn ich nur 1% Chance habe, eine Lösung zu finden.
Ist das Schawinski-Prinzip, oder?
Das ist Schawinski-Prinzip. Dann musst du das 1% finden. Und ich hatte dann vielleicht auch Glück gehabt. Es hat dann funktioniert. Es haben 3-mal den Sender zugemacht, was katastrophal war. Andererseits hat uns das unglaubliche Publicity gegeben in der Schweiz, eben Volksbewegung und so weiter. Das ist eine Legende geworden, das Radio. Und ich habe gemerkt, man muss natürlich schon Sachen finden, die eine Chance haben, dass man sie umsetzen kann. Man kann nicht alles umsetzen.
Hat es denn auch Flöps gegeben in deiner Karriere, wenn du so
schaust? Absolut. Also Flöps, Sachen, die nicht funktioniert haben. Aber das ist auch gut, aus denen hat man
also
können
lernen. Beispielweise?
Ja, gewisse Leute, die ich angestellt habe. Hat es gegeben, du nicht. Nein, natürlich.
Nein, darum bin ich auch selbstständig geworden, oder? Ich habe eigentlich nie mehr abhängig
von der Branche. Sehr charmant, sehr charmant.
Also, wie gesagt, und du hast auch immer wieder gemacht, also eigentlich die Schawinski-Marke ist erfunden worden mit dem Radio 24. Was hast du eigentlich ursprünglich wollen werden? Was hat dein Vater gesagt zum Beruf, was sollst du werden?
Er hat einfach nur gesagt, was ich nicht soll werden.
Ja, wer wäre das gewesen?
Politiker.
Politiker, ja.
Weil er hat gesagt, Politiker, die müssen lügen. Ja. Du kennst ja, ich glaube, den einen oder anderen
ich
Politiker.
Ich kenne zwei, drei Politiker.
Ja. Und die müssen immer das sagen, was die eigenen Leute sagen und müssen Loyalitäten beachten und so weiter, bleib unabhängig. Und ich habe dann, und er hat immer gesagt, du musst dich auf die Seite der Schwächeren stellen und schauen. Und darum bin ich dann auch Konsumentenschützer geworden, habe den Kassensturz gegründet, genau vor 50 Jahren. 50 Jahre her, immer noch die beliebteste Magazinsendung am Schweizer Fernsehen mit einem ganz gleichen Konzept, das ich vor 50 Jahren, wo die Fernsehlandschaft ganz anders war, es hat nur drei Sender gegeben. Heute unendlich viele Sender, immer noch beliebt. Also ich habe dort versucht, die Schwächeren, das waren die Konsumenten, gegenüber den Produzenten zu vertreten. Und das hat von Anfang an eingeschlagen. Also das war also von Anfang an ein Sensationserfolg gewesen. Und das ist dann weitergegangen. Und auch dann Radio 24 auf eine Art und Weise, wo wir dann angefangen haben, oder, sind gegen die SRG, also gegen das Monopol antreten. Das haben wir dann schon gemerkt, dass wir das Monopol brechen wollen, weil Monopol sind alle immer schlecht und negativ und fett und damit muss man die bekämpfen. Und dann haben wir das Radio einfach auch noch inhaltlich geändert, weil Radio war vorher nur Einwegkommunikation. Die haben gesendet, die Leute haben empfangen. Und wir haben dann in unserer Not, wo wir nicht mehr weiter gewusst haben, wann geht es zu, wann kommt die Polizei, haben wir angefangen mit den Leuten zu reden, zu telefonieren und die Leute sind Teil geworden vom Ganzen. Und das hat dann die ganze Volksbewegung ausgelöst und hat dann aus dem ein Zweiwegkommunikationsmedium gemacht. Das, was man heute ja hat im Internet, wo alle sich äußern können, etc., das ist in dem Sinn, das war mir auch dort gar noch nicht so bewusst, war eine Art Vorläufer von dem, was man heute hat, dass alle Leute sich äußern in den Medien.
Also wenn wir die Jubiläen anschauen, 50 Jahre Kassensturz, 45 Jahre Radio 24, 30 Jahre Tele Zürich.
Genau. Also wenn man das anschaut, hier und da kommt es mir vor, wie wenn es aus einem früheren Leben war, wenn man denkt, 50 Jahre. Das ist ein halbes Jahrhundert, oder? Vor einem halben Jahrhundert habe ich meine erste Fernsehsendung. Bin ich das erste Mal in einem Fernsehstudio gesessen, bin nicht geschult worden, ich habe nicht einmal einen Anzug gehabt, da kann man einen auslehnen, einen Job, nicht einmal einen Job gehabt. Bin einfach dran gesessen, es war viel zu eng von einem Kollegen von mir, von André Fancioli, der war zwei Nummern kleiner und hat die ersten Sendungen moderiert und es war katastrophal gewesen. Und ich wäre bei jedem Assessment, wie es heute üblich ist, wäre ich rausgefallen,
hochkant. Ist denn die Sendung vom ersten Moment an Erfolg war, oder?
Ja, wir haben gegen 70% Marktanteil gehabt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es hat auch wenig Konkurrenz, muss man sagen.
Also Telebrocha hat das.
Ja. Aber nur bei ganz einer kleinen Gruppe von Leuten.
Jetzt musst du aufpassen, was du sagst.
Also, ihr habt 70 Zuschauer. Nicht 70%. Das ist der Unterschied.
Nein. Es sind pro Sendung 60, aber das spielt jetzt keine Rolle. Also, gut, auf jeden Fall ist dann Tele Zürich später gekommen. Das war dann eigentlich der zweite grosse Coup. Ja.
Tele Zürich kam, dann ist Tele 24 gekommen, wo wir auch auf der nationalen Ebene haben, wollen das machen. Und
das hat dann nicht so funktioniert wie jetzt Tele Zürich zum Beispiel, oder?
Ja, es ist dann ein bisschen schnell sind wir vorangegangen und dann ist etwas passiert. Wir sind dann von einem Stundenprogramm auf zwei Stundenprogramm gegangen, also die Kosten mehr als verdoppeln in No Times. Und dann ist dort gerade die Dotcom-Blase, anfangs 2001 ist geplatzt und viele Werbekunden sind weg gewesen. Und dort habe ich dann pro Monat 1 Million verloren und ich konnte dann nicht mehr schlafen. Am Morgen um 3 Uhr aufgewacht, habe Panikattacken gehabt. Wie lange halte ich das durch? Ich habe gemerkt, hätte es langsamer müssen angehen. Aber dass es notwendig gewesen wäre und dass es gut gewesen wäre und dass es besser Privatfernsehen gewesen wäre als das, was wir heute haben, wie es auf Informationen beruht hat und nicht irgendwelche Trash-Shows, wie es Privatfernsehen ja heute in der Schweiz meistens hat, das ist, glaube ich, richtig gewesen. Aber ich hätte es ein bisschen langsamer angehen.
Also wenn man jeden Tag 1 Million verliert, das ist ja nicht wenig. Also
jeden Tag, jeden Monat.
Ja, jeden Monat. Das ist für mich als armengenössigen Arbeiter aus Zürich ist das sehr viel Geld. Aber
er ist weder armengenössig noch aus Zürich. Der Rest stimmt.
Gut, ich bin so viel Zürcher wie du, Bündner. Auf jeden Fall.
Hallo, jetzt sind wir bei einem anderen Thema.
Ja, also jetzt machen wir es aber, kommt schon noch. Kommt schon noch. Okay. Aber wie war das? Eben jeden Monat 1 Million zu verlieren, ist das eine existenzielle Frage, dass du plötzlich gesagt hast, jetzt könnte alles vorbei sein,
ja,
oder
sicher.
Ich könnte pleite gehen. Oder
ja, sicher, ich habe ja auch keine Hilfe gehabt und habe auch gewisse Leute darauf gewartet.
Die Schadenfreude ist relativ
groß. Gewisse Schadenfreude. Ja, ja. Und dann nachher, irgendwann, ist dann die grossen Verleger haben dann auch wollen, sich so als Multimedia-Unternehmer irgendwie gebärden, weil sie das Gefühl haben, das ist besser an der Börse. Tamedia ist dann an die Börse gegangen, haben gesagt, wir sind nicht nur ein Zeitungsunternehmen, wir brauchen Radio und Fernsehen auch dazu, um ein bisschen sexier wirken. Die haben mir dann ein Angebot gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, will ich jetzt noch 30 Jahre lang viermal in der Woche tagtäglich machen und den Doppelpunkt am Radio und all das und nicht weiterkommen? Oder will ich sagen, ich mache jetzt einen Schnitt und fange nochmal ganz neu an und habe dann das alles verkauft gehabt dort. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache, weil das ist auch eine weitere Sache von der Schawinski-Methode. Man muss auch loslassen können. Sachen, die man gerne hat, auch, die einem näher sind, und, aber die vielleicht nicht mehr passen, die muss man loslassen können. Und ich kann es loslassen.
Ja, das war 2001, kurz vor 9-11. Das war also eine ganz historische Zeit. Und dann hast du etwas gemacht, wo du im Leben eigentlich selten gewesen bist, Angestellter. Du bist nach Deutschland gegangen als Satelliten-Direktor.
Genau, ich wollte auch noch testen, kann ich das? Also nicht nur Unternehmen sein, dass man also kommuniziert von oben nach unten, sondern auch, man muss gegen oben kommunizieren, mit einem grossen europäischen Konzern. Und das Angebot war natürlich verlockend gewesen, nachdem man jetzt da das ganze Personal in der Schweiz auf und runter gekannt hat und alle die interviewt hat etc. Berlin, oder? Zentrum von Berlin, am Gendarmenmarkt, einer von den ganz grossen Sender, wo Sat.1 damals war, da ist dann der Schweizer gekommen. Die haben mich ganz komisch angeschaut und gesagt, Schweiz, okay, Käse, Uhren, Banken, aber Fernsehen, das ist also keine Weltklasse, die aus der Schweiz kommt. Und da musste ich mich dort durchsetzen und das war eine grossartige Zeit.
Gut, der Start war fulminant. Gerade mit dem Harald Schmidt hast du einen grossen Kasch gehabt.
Ja gut, also ich habe keinen Kach mit dem Harald Schmidt, ich habe nämlich gar nicht gekannt. Harald Schmidt war dort die grosse Ikone von Sat.1 und am deutschen Fernsehen. Und der hat dann seinen Vertrag nicht erneuert, es war Dezember, man hat dann schon gemeint, der Urs Rohner ist übrigens dort, hat mich ja geholt.
Also der Chef von der CSA.
Der hat dann eben gesagt, wir dürfen dich erst verkünden, dass du kommst, wenn er den Vertrag mit dem, wenn wir den Vertrag haben mit dem Harald Schmidt, weil der, unser jetziger Geschäftsführer von Sat, der heisst, ist ein Freund von Harald Schmidt, sonst könnte eventuell etwas passieren. Und tatsächlich hat es gesagt, so, jetzt sind die Verträge da von Harald Schmidt, jetzt kann man announcen. Und dann hat man mich announced und hat man gemerkt, dass der wichtige Vertrag gar nicht da war. Und tatsächlich, der Harald Schmidt hat nachher gesagt, er mache jetzt eine kreative Pause und höre auf. Und riesen Aufstand in Deutschland, also im Feuilleton, haben wir das Gefühl gehabt, Goethe und Schiller sind gleichzeitig beide gestorben und so. Und wer ist schuld? Ich, oder? Dabei habe ich den gar nicht gekannt. Das ist, also, bin dann, aber das war grauenhaft. Also, hat aber auch wieder eine positive Seite gehabt. Weil in no time, nach einem Monat, bin ich in ganz Deutschland, mindestens in der ganzen Medienbranche, bekannt gewesen und habe dann den Sender 3 Jahre geführt, recht erfolgreich. Habe dann in diesen 3 Jahren, rein vom Wirtschaftlichen her, habe ich die, man hat immer gesagt, das ist unsere kranke Tochter in Berlin, weil eigentlich war man in München gewesen, mit Pro7, das war so der grosse Sender gewesen, habe ich alles können kehren. Und in 3 Jahren habe ich Gewinnsituation von 4 Millionen Gewinn auf 204 Millionen Gewinn aufgetan, was unheard war, weil in den 20 Jahren vorher das Höchste, was ich je verdient habe, war 30 Millionen. Und das war grossartig. Aber dann habe ich auch wieder losgelassen. Nach 3 Jahren, mein Vertrag ist
auch gelaufen. Die Abfindung war ein bisschen bescheiden dort, oder?
Ich habe keine Abfindung, nein. Aber eben, mir ist es eigentlich nicht um Geld gegangen. Ach, ich muss noch erzählen. Ich habe dort Folgendes geht. Der Sender, den ich ist gekauft wurde von Chaim Saban, ein israelisch-amerikanischer Medienmogul, und wo ich mich dann bei ihm vorstellte, hat gesagt, Roger, tell me, why are you doing it? You don't need the money. You have so many things done in your life. You do it for love or for money? Und dann habe ich gesagt, Chaim, I'm doing it for love. Und dann habe ich das meiner Frau gesagt, bist du wahnsinnig? Bist du wahnsinnig? Und ich habe gemerkt, die richtige Antwort wäre natürlich gewesen, I do it for love and for money, oder? Und ja, eben, aber eben durch das habe ich dann eben keine, weder eine Beteiligung, nur eine grosse Abfindung gehabt. Aber ist mir eigentlich gleich gewesen, es war wirklich eine grossartige Zeit gewesen.
Ja, du bist weltberühmt gewesen, ich bin ein paar Mal in Berlin gewesen, dich besuchen und jeder hat dich kennengelernt. Du bist dann einmal auf Zürich zurückgekommen und hast gesagt, leck mir, der Uetliberg ist dann klein. du musst mal in Berlin schauen. Ich habe in Berlin noch nie einen Berg gesehen, der höher war als der Uetliberg. Aber
es ist ein erfunden. So ein Unsinn. Das habe ich so. Der Matthias ist manchmal in einer Fantasie.
Aber
der Uetliberg ist klein.
Ja, hast du mir gesagt, wir sind in Bellevue, aber spielt jetzt keine Rolle. Du bist jetzt
wie viele Mal sind wir auf die Uetliberg gelaufen?
Ja, 20 Mal.
Also, auf jeden Fall.
Wir sind dann zurückgekommen, du bist zurückgekommen auf Zürich. Hast du dann natürlich jeder gedacht, jetzt wird der Schawinski Rentner oder zieht sich zurück? Nein, du hast Radio 1 gegründet.
Genau, Radio 1, weil ich auch das Gefühl habe, jetzt mache ich etwas Neues. Radio für Erwachsene, das machen wir jetzt seit 16 Jahren. Patrick Kaczynski war seit dem Anfang dabei gewesen. Jetzt sitzt er dort hinten, ganz scheuch im Ecken. Dann der Marc Jäcki, unser Morgenmoderator, Moderationschef. Mit den besten Leuten haben wir versucht, das beste Radio mit der besten Musik und mit den besten Inhalten zu machen. Und es ist grossartig und es ist fantastisch. Und es erfreut mich jedes Mal, wenn ich rein ich mache auch meine Sendungen. Ich habe sogar irgendwelche freie Mitarbeiter gefunden, wie der Herr, der neben mir sitzt, der bei uns auch Morgenkolumnen macht und Shortlist zusammen mit Marc Jäger. Nein, es ist wirklich toll, obwohl man muss sagen, kann man nicht verschweigen, die Medienlandschaft hat sich katastrophal entwickelt.
Eben, die Welt hat sich völlig geändert, oder?
In den letzten 10, 15 Jahren, es ist jetzt gerade eine Statistik rausgekommen, du hast, glaube ich, noch genauer im Auge. Ich glaube, jeder dritte Werbefranken geht nach Amerika im Moment. Über 1 Milliarde jedes Jahr und das fehlt. Und alle Medien gehen zurück und werden dünner und die Zeitungen sind schon fast durchsichtig und haben kein Inserat mehr. Und man baut ab am Personal und an Inhalt. Und das ist grässlich, das ist schwierig. Wir sind relativ gut unterwegs bei Radio 1. Und jetzt kommt das Stichwort. Und da habe ich gesagt, jetzt brauche ich wieder eine neue Herausforderung.
Eben, dann ist Radio Grischa gekommen.
Genau. Ja. Ist da die Ausschreibung für eine neue Radiokonzession und habe gesagt, jetzt habe ich das Radiomonopol gebrochen in der Schweiz. Und dann habe ich das Fernsehmonopol gebrochen in der Schweiz. Jetzt breche ich noch das schlimmste Monopol, das sind nämlich die regionalen Monopole, das von der Löbermoos in Graubünden. Habe ich mit meinem Kollegen Stefan Bühler aus Chur, der ehemaliger Chefredakteur ist von der Bündner Zeitung. Und wir haben die Konzession bekommen. Und die Löbermoos, die dort wie die Made im Speck sitzen und eigentlich in der zweiten Generation 9 bis 10 Millionen an Subventionen fast schon als Erbe von ihrem Vater bekommen haben. Und das Gefühl haben sie also das Anrecht, die trüllen durch. Und ich stehe jetzt mitten in diesem Kampf. Und das Adrenalin ist wieder voll oben.
Du hast jetzt den Titel Radio Grischa übernommen. Das ist ja, jetzt ein bisschen pointiert gesagt, ja nicht deine Idee. Das war eigentlich die Idee von der Löbermoos ursprünglich, oder?
Genau, das war dann ihre Idee. Und die Leute haben das geliebt im Bündnerland. Das ist ihr
Sorge. Was haben denn die besser gemacht als das jetzige Radio?
Lass mich das erklären. Also, die haben das dort gegründet und es war das erste Radio da gewesen. Und wir im Bündnerland haben jetzt auch ein Radio. Fast schon eine Art eine ähnliche Aufbruchstimmung wie bei Radio 24. Und dann hat dann der Vater Löbrimann, der Hans-Peter Löbrimann, gesagt, das Bündnerland ist zu klein für mich, ich muss ein grösseres Gebiet haben. Und hat gesagt, ich brauche jetzt das Glarnerland dazu und das Sarganserland und nenne das Südostschweiz. Hat also einen Landesteil erfunden, ein völliges Konstrukt, das nicht funktioniert, und hat alle seine Medien Südostschweiz genannt. Und hat das Grischa gestrichen. Und die Leute haben jetzt dort die Beziehung zu dem Radio nicht bekommen, sondern denken immer noch zurück, hey, Radio Grischa. Und als ich dann gesagt habe, ich mache das Radio, Radio Alpin, sind alle Bündner gekommen. Hey, aber Radio Grischa, das ist doch super gewesen, das ist toll gewesen. Und dann habe ich mich ein bisschen erkundigt, eben als Journalist muss man sich erkundigen, wenn man eine Marke hat, die man geschützt hat und sie 5 Jahre nicht kommerziell nützt, ist sie nicht mehr geschützt. Und man kann sie angreifen und man kann sie löschen lassen. Und darum habe ich das gemacht und jetzt sind sie völlig vom Stängel gefallen. Too bad, oder?
Sie behaupten ja, sie brauchen den Namen, oder?
Was? Nein, das ist viel. Also, siehst du, das ist gestanden im Interview von Silvio Löbrimann. Sie haben es nie gebraucht. Sie haben es total draussen gelassen, haben sogar vom Verwaltungsrat eine Anweisung gehabt, man darf es nicht brauchen. Und kaum habe ich gesagt, ja, wir haben es löschen lassen. Plötzlich haben sie es wieder gebracht und sagen, wir haben es immer wieder gebraucht. Das ist gelogen. Und wir werden das beweisen, die werden das anfechten.
Also geht jetzt vor Gericht, oder? Nimm ja.
Die werden das anfechten, aber wir werden gewinnen, die werden verlieren. Nein, sie haben es nicht gebraucht, sie haben es nicht wollen. Sie haben alles wollen auf Südostschweiz machen. Okay, also, wir haben das aufgenommen und wir werden den alten Geruf von dem geliebten Radio mit allen Bündner Stimmen, die wichtig sind, zurückbringen.
Also du willst starten im 1. Januar vom nächsten Jahr, oder? Ist eigentlich vorgesehen, oder?
Wenn es geht. Also die haben jetzt eben Beschwerden eingereicht und ihren Anwalt macht das genauso wie der Trump und seine Anwälte. Verzögern, Fristenverlängerung, Eingaben machen. Die wollen einfach verzögern und wollen ihre Freunde, weil es geht nicht auch um Geld.
Eben so 3 Millionen ungefähr, oder?
3 Millionen, die jetzt gehabt haben, die es dann nicht mehr haben, das tut denen wahrscheinlich ein bisschen weh. Wenn das verzögern, damit sie möglichst lange die Freunde behalten können. Und wir müssen jetzt da den juristischen Weg gehen und schauen, dass die das nicht einfach bis an den Tabak rauszögern können. Die Planung ist durch das ein bisschen schwierig. Planungssicherheit kann ich natürlich nicht irgendwie vermitteln, sagen wir Leute, die dort arbeiten sollen. Also es ist eine schwierige Situation, but I love it.
Aber ist ja für dich auch eine Premiere. Das ist das erste Mal, wo du eigentlich Geld vom Staat überkommst für ein Medienprojekt.
Wenn es dann klappt, ja. Jawohl. 45 Jahre lang habe ich nie etwas bekommen. Eben die anderen, 10 Millionen pro Jahr. Alle anderen Verlage auch kommen über. Wanner kommt Geld über für einzelne von seinen Radios etc. Ich habe noch nie einen Stutz bekommen. Und es geht jetzt halt nicht anders im Bündnerland, dass man nicht nur von der Werbung leben kann. Also muss man die Unterstützung haben. Und ich freue mich darauf, dass ich jetzt ein neues Unternehmen kann starten kann. In dieser Zeit mit vielen Ideen, mit viel Elan, ohne gerade irgendwie den Würgegriff zu haben, dass man es nicht reinbringen mit der Werbung.
Und dann suchen sie gute Druckerei. Dabei gibt es doch die AAA Digital AG. Die drucken, plotten, printen, scannen und machen Werbetechnik für Grossunternehmen und KMUs und alles in AAA Qualität. Darum heisst es doch auch AAA Digital Phänomenal.
Also, ist hochinteressant. Du wirst 78, glaubt niemand,
nein,
oder?
Das stimmt nicht.
Ja. 79?
Genau.
79, ja.
Fake News.
Nein, ich wollte schmeicheln. Aber gut.
Schmeicheln kannst du schon.
Also, nein, aber die Energie ist ja unglaublich. Ein bisschen zurückschauen über die Jahre hinweg, was du jetzt bist im Kampf gegen Le Bon Mans. Das letzte Jahr war der Bestseller über den Finca Nonica, das Buch. Vor zwei Jahren war die Schlacht um UKW, dann war Corona, Ukraine-Krieg. Also du bist eigentlich immer im Kampf hinein, oder?
Nicht im Kampf, aber ich bin immer noch aktiv. Ich glaube, das ist auch eine weitere Methode also von mir, das wissen wir alle. Es geht ja darum, wie wird man, wenn man älter wird, wie macht man das?
Du hast schon mal ein Buch über das geschrieben, oder?
Ich habe mal ein Buch geschrieben, Lebenslust mit 100, und habe dort viele Vorschläge drin gehabt. Einen Teil von denen tue ich sogar selber berücksichtigen. Aber es ist wichtig, geistig und körperlich sich wiff zu halten, das weiß man, oder? Also körperlich ist klar, aber auch geistig. Und zum Beispiel, eben, wenn ich Sendungen mache, das ist eine Art von Hirnjogging. Das heisst, eben, wenn ich eine Antwort muss geben oder ein Moderator etwas Falsches erzählt, muss ich sofort merken und können eingreifen und so. Und die Art von Hirnjogging, die hilft einem. Und ich glaube, das würde ich allen anraten, sich wirklich geistig immer an Schuhe zu halten, lesen, diskutieren, soziale Kontakte. Das ist eigentlich das Hauptrezept.
Bist du eigentlich ein Mann von der Vergangenheit? Schaust du viel zurück?
Nein, ich schaue ja führen, oder? Ich meine, was vorbei ist, ist vorbei. Über das können wir jetzt reden.
Aber
das
also nostalgisch wirst du nie, oder?
Nein, das bringt es ja nicht, oder? Das bringt es ja nicht. Das zählt ja in dem Sinn auch nicht mehr. Also wenn ich jetzt da das mache, dann kann ich natürlich meine Erfahrung einbringen. Ich kann meine Kontakte einbringen. Ich kann all das einbringen, was ich eigentlich gemacht habe. Und ich sehe das als Positive. Das kann man sagen, schaut man ein bisschen zurück. Aber mehr, ich schaue eher in die Zukunft, wie ist die neue Entwicklung. Jetzt haben wir gestern zum Beispiel, der Marc war dabei, gewesen, haben wir gesagt, wie ist das mit Musik und Artificial Intelligence? Und dann haben wir also gesagt, wir haben dann so irgendetwas gekauft für 10 Franken im Monat. Kann man sagen, denen Artificial Intelligence, haben wir denen eine Aufgabe gegeben, einen Song machen, Radio 1, der tolle Sender, Marc und Dani am Morgen sind dort und wir machen es im West Coast-Stil. Haben draufgedruckt und nach 10 Sekunden ist ein super Song gekommen. Und man verschreckt gerade, wo einer das singt und alle die Wörter sind drin und so weiter. Und man verschreckt, was da alles auf einem sucht. Mit dem muss man sich beschäftigen und schauen, wie man mit dem umgeht. Also es ist hochspannend.
Also, hochinteressant war, wenn Sie Fragen haben, können Sie die Fragen stellen. Ich habe noch eine ganz kleine Anmerkung. Heute Morgen die Kolumne ist über Fußball gsi, eins von deinen grossen Leidenschaften. Wegen Fußball ist ja fast deine Karriere gescheitert, oder? Wie du deinem Vater gesagt hast, ich wollte unbedingt Fußball-Weltmeisterschaft schauen.
Also gut, also das ist so eine von diesen frühen Sachen. 1958 bin ich gerade ins Gymi gekommen, Probezeit. Und dort war die Fußballweltmeisterschaft in Schweden. Wir hatten zuhause noch keinen Fernseher gehabt, aber wie so ein Kaffee Kref gsi. Und dann immer jeden Tag zwei.
Also, das ist beim Bahnhof Jedeke, muss man noch sagen.
Ja, im Kreis 4, jawohl. Und dann haben zwei Spiele übertragen. Ich bin jeden Abend schauen. Und dann hat mein Vater gesagt: Bist du in der Probezeit fürs Gymi? Das ist doch eine schwierige Zeit. Da habe ich gesagt: Schau, Vater. Fußball-Weltmeisterschaft kommt alle vier Jahre. Das Gymi kommt jedes Jahr. Also was ist wichtiger? Und dann hat mein Vater, ein sehr kluger Mensch, gesagt, er ist nicht reif. Er ist nicht reif dazu. Er hat recht gehabt. Dort war ich noch nicht reif gewesen. Irgendwann später habe ich es dann doch noch gecheckt.
Okay. Also, Roger Schawinski, besten Dank. Wenn Sie noch Fragen haben, dann Medienpionier. Wir sind auf dieser Bühne. Der Marc Jäcki hat aufgeschreckt. Nein. Nicht? Ja. Gut, also, herzlichen Dank, hat riesen Spass gemacht, Roger. Es gibt immer Neues, oder? Der Morgen hat vielleicht nicht so gut angefangen, bei mir auch nicht, oder? Ich bin heute Morgen, habe ich da, und da muss ich vielleicht gleich noch sagen, heute Morgen, ich habe ja den Mediendienst persönlich kommen und scheinbar habe ich etwas geschrieben, das nicht ganz gestimmt hat. Dann hat mir der Roger jetzt Nacht eine E-Mail geschickt, ohne Anrede. Er hat irgendwie, weißt, geschrieben, grotesk primitiv oder irgend so etwas.
Nein, primitiv. Grotesk. Grotesk, stimmt.
Gut. Da habe ich immer gedacht, oh, das fängt gut an. Ich habe mich dann zaghaft, wie es Le Brumans, habe ich mich dann gewehrt und habe geschrieben, ist nicht grotesk und bin dann schlafen gegangen und dann am Morgen um 6 Uhr hat es wieder ploppt, oder? Das ist unfair, wie du mich behandelst, oder weiss Gott was. Gut, dann habe ich gedacht, wie sage ich ihm, dass ich heute Abend oben, oder heute Mittag da oben sitze, oder? Dann habe ich gedacht, das sage ich es besser nicht. Und dann ist die Stimmung immer besser geworden. Irgendwann ist dann eine E-Mail gestanden, ist, lieber Matthias, ich habe hier noch einen Vorschlag. Ich habe keine Unterschrift und nichts gesehen, aber dann gewusst, es geht jetzt langsam im Versöhnungsmodus über. Und von dem muss ich sagen, Sie sind ja an dieser Therapiesitzung jetzt dabei gewesen. Es hat geendet mit einem Happy End. Danke ja. Vielmals, Roger.
Neue Gebrüll. Der Tag mit dem Meret Sonnemann und Gästen aus dem Landgasthof Loje Witikon. Präsentiert von der Latino Weine AG. latino-weine.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.